Hallo, lieber Zuschauer. Ich hoffe, dass du dich gerade, während wir eigentlich gemeinsam das Wort Gottes studieren wollen und die Zeit miteinander verbringen wollen, nicht in einem Kriegsgebiet befindest. Ich kann mich erinnern, als ich ein Praktikum als Prediger gemacht habe, dass ich dort jemanden besucht habe, der in einem Kriegsgebiet war. Er hat mir berichtet, wie der Kosovo-Krieg damals begonnen hat, dass er eingezogen worden ist als junger Rekrut, die Grundausbildung gemacht hat und er hat berichtet, wie viel Freude das eigentlich ihm gebracht hat, sich darauf zu konzentrieren und die Waffen und das ganze militärische Gehabe mit dazu. Nur hatte niemand von diesen jungen Rekruten damit gerechnet, wie es tatsächlich werden würde. Er berichtete dann davon, wie sie in einen Bus gesetzt worden sind, durch das halbe Land gefahren sind und plötzlich, kurz bevor sie ans Ziel gekommen sind, sie plötzlich gehört haben, dass es immer lauter wurde draußen. Sie berichteten dann davon, wie plötzlich sie mitbekommen haben, dass das Schusswechsel waren. Sie haben Granaten gehört, Panzer, die geschossen haben, das Pfeifen, das Zischen. Und plötzlich war es so, dass niemand mehr von diesen ganzen jungen Männern, die eigentlich sich so gefreut hatten darauf, diese militärische Ausbildung zu absolvieren und in den Krieg zu ziehen, dass plötzlich niemand mehr von ihnen große Lust hatte, aus diesem Bus auszusteigen. Aber plötzlich hielt dieser Bus im Lager an. Das Gefecht war mitten vor dem Lager. Sie mussten raus auf Befehl, rausspringen, die Helme und die schusssicheren Waffen anziehen und sofort direkt raus in den Kriegseinsatz. Dieser Mann hat mir berichtet, dass er noch Jahre, und es waren eigentlich schon 2 Jahrzehnte fast vergangen, noch Jahre danach traumatisiert war von diesem Erlebnis, dass er immer noch nicht richtig schlafen konnte und dass diese Bilder, die er dort gesehen haben, sich in seinen Kopf eingebrannt hatten. Gott sei Dank, und das meine ich im wahrsten Sinne des Wortes, Gott sei Dank brauchte ich noch nie Krieg, Kampf oder so etwas Ähnliches erleben in dem Land, in dem ich aufgewachsen bin. Aber Kriege sind nichts Ungewöhnliches. Wenn wir uns die Bibel anschauen, so finden wir schon im Alten Testament etliche Erzählungen, wie oft Krieg stattgefunden hat. Wenn wir uns allein das Alte Testament anschauen, dann können wir sehen, dass weit über 200 Mal dieser Begriff Krieg oder Kampf oder Kämpferei oder kämpferische Auseinandersetzung erwähnt wird. Die erste Erwähnung eines Krieges finden wir in 1. Mose Kapitel 14. Und das ist die Erwähnung, wo das Sodom und Gomorra sich nicht weiter dem elamitischen König Kedorlaomer unterwerfen wollten und nach 12 Jahren einen Aufstand geprobt haben und sich gegen ihn erhoben wurden. Und so sich dann der Herrschaft entzogen haben. Aus der Bibel finden wir viele Gründe, die abzuleiten sind, warum Krieg auf dieser Erde stattgefunden hat. Aber woher kommt der Krieg eigentlich? Also wo ist der Ursprung des Krieges? Wo hat tatsächlich das erste Mal ein Krieg, ein Kampf, eine Auseinandersetzung in diesem Universum stattgefunden? Und diese Antwort finden wir in Offenbarung 12, die Verse 7 bis 9. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel, und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Das heißt, dort im Himmel, als Luzifer, Satan, der Teufel, gefallen ist, ist das erste Mal ein Krieg entstanden. Dort, an diesem Ort, in diesem Universum, wo noch nie etwas Negatives, noch nie etwas Schlechtes gewesen ist, ist das erste Mal Krieg und Kampf entstanden. Die Frage ist jetzt, warum? Was ist die Ursache für Krieg und Kampf? Und wenn wir diesen Gedanken logisch weiterdenken, dann wird uns deutlich, dass das mit dem Verhalten, mit den Wünschen, mit den Sehnsüchten Luzifers zu tun hatte. Und die Bibel berichtet uns eigentlich ziemlich deutlich darüber, dass die Ursache hierfür gewesen ist, dass Luzifer so sein wollte wie Gott. Er wollte sich erheben und Gott gleich sein. Das heißt, Überheblichkeit, Stolz, Sehnsucht nach mehr kann zu Krieg und zu Kampf führen. Wir befinden uns zur Zeit des Volkes Israel an der Stelle, wo das Volk Israel das verheißene Land Kanaan eingenommen hat. Sie waren in Ägypten über 400 Jahre, wurden dann herausgeführt durch Mose und Aaron und Miriam Und Gott wollte sie eigentlich auf direktem Wege nach Kanaan führen. Das Volk murrte, es rebellierte und Gott konnte sie nicht dorthin führen, sondern hat sie 40 Jahre lang durch die Wüste geführt, sodass alle, die bei der Herausführung aus Ägypten dabei waren, erst einmal gestorben sind, sodass dann nur noch die Menschen dorthin gekommen sind, die nicht gegen Gott gemurrt und geklagt hatten. Und so befinden wir uns zu der Zeit des Volkes Israel, wie es Kanaan eingenommen hat. Und die 3,5 Stämme, Gad, Ruben und Manasse, hatten sich überlegt, dass sie gemeinsam einen Teil Land außerhalb des verheißenen Landes haben wollten, um dort sich niederzulassen. Wir lesen in Josua 22, die Verse 10 bis 14. Und als sie in die Gegend am Jordan kamen, die im Land Kanaan liegt, bauten die Söhne Rubens, die Söhne Gads und der halbe Stamm Manasse einen Altar dort am Jordan, einen großen, weithin sichtbaren Altar. Und die Söhne Israels hörten sagen, siehe, die Söhne Rubens, die Söhne Gads und der halbe Stamm Manasse haben einen Altar gebaut gegenüber dem Land Kanaan, in der Gegend am Jordan, jenseits der Söhne Israels. Als nun die Söhne Israels dies hörten, da versammelte sich die ganze Gemeinde der Söhne Israels in Silo, um zum Krieg gegen sie hinaufzuziehen. Und die Söhne Israels schickten Gesandte zu den Söhnen Rubens, den Söhnen Gads und dem halben Stamm Manasse im Land Gilead. Pinhas, den Sohn Eleasers, des Priesters, und mit ihm 10 Fürsten, je einer von dem jedem Vaterhaus aller Stämme Israels. Jeder war das Haupt seines Vaterhauses unter den Tausenden Israels. Bis hierhin, so weit, so gut. Aber was war eigentlich der Grund der Anklage? Das heißt, eigentlich waren ja alle das Volk Israel. Eigentlich war das ein Volk. Es war Gottes Volk, was aus 12 Stämmen bestand. Ein Volk, was Gott herausgeführt hatte aus Ägypten. Ein Volk, was er nach Kanaan ins verheißene Land gebracht hatte. Und plötzlich standen die einen Brüder gegen die anderen auf. Aber was? Was war hierfür der Grund? Die Antwort hierfür finden wir in Josua 25. Dort heißt es ab Vers 15, und diese, die Vertreter, kamen zu den Söhnen Rubens, zu den Söhnen Gads und zum halben Stamm Manasse in das Land Gilead und redeten mit ihnen und sprachen, so spricht die ganze Gemeinde des Herrn, was ist das für eine Untreue, die ihr an Gott Israels begangen habt, indem ihr euch heute von der Nachfolge des Herrn abgekehrt habt, dadurch, dass ihr euch einen Altar baut und euch heute gegen den Herrn auflehnt. War die Versündigung Peor zu wenig für uns, von der wir uns zu diesem Tag noch nicht einmal gereinigt haben und um deren Willen eine Plage über die Gemeinde des Herrn kam? Und ihr werdet euch heute von der Nachfolge des Herrn abwenden. Und wenn ihr euch heute gegen den Herrn auflehnt, so wird es geschehen, dass er morgen über die ganze Gemeinde Israels zürnt. Wenn das Land, das ihr besitzt, unrein ist, so kommt doch herüber in das Land, das der Herr besitzt, wo die Wohnung des Herrn steht, und macht euch ansässig in unserer Mitte. Aber lehnt euch nicht auf gegen den Herrn und lehnt euch nicht gegen uns auf, indem ihr euch einen Altar baut, außer dem Altar des Herrn unseres Gottes. Ist nicht der Zorn Gottes über die ganze Gemeinde gekommen, als Achan, der Sohn Seras, etwas von dem Gebannten veruntreute? Und es verging nicht allein zugrunde in seiner Schuld. Das heißt, die Anklage der anderen Stämme war die, dass dort diese 2,5 Stämme die Sünde des Achan begangen hatten. Aber was war die Sünde des Achan? Was sagt uns die Bibel darüber, was Achan getan hatte? Achan trieb Unzucht mit moabitischen Töchtern. Achan betete gemeinsam mit diesen Töchtern Götzen an. In dieser Begebenheit gab es 24.000 Tote und Pinhas tötete dann nachher noch einen der Angesessigen von Achan, der mit einer moabitischen Frau dort Unzucht getrieben hatte. Das heißt, die Anklage der Vertreter des Volkes Israel gegen die 2,5 Stämme war, dass diese 2,5 Stämme Abgötterei, Götzendienst betrieben haben und dass sie sich auf ungöttliche Praxis eingelassen haben. Aber die Frage ist, war dem tatsächlich so? Ist es tatsächlich das, was diese 2,5 Stämme dort entschieden und getan haben? Der Unterschied zwischen der Anklage und der Realität besteht darin, dass die Motivation dieser 2,5 Stämme eigentlich eine ganz, ganz andere war. Sie wollten nicht falsch anbeten, sondern so wie Josua 22, Vers 27 uns sagt, sie haben diesen Altar gebaut, dass dieser Altar ein Zeuge sei zwischen ihnen und den restlichen Stämmen im Land Kanaan. Und dieser Altar sollte bezeugen, dass Gott der wahre Gott ist. Das heißt, dass das, den Gott, den sie anbeten, dass es der einzige Gott ist, den es in diesem Universum gibt und den sie akzeptieren. Das heißt, die Realität und die Anklage unterscheiden sich ganz elementar. Was war jetzt aber der Grund dafür, dass solch eine falsche Anklage gemacht worden ist? Und diese Antwort finden wir in Josua 22, Vers 18. Und ihr wendet euch heute von der Nachfolge des Herrn ab. Und wenn ihr euch heute gegen den Herrn auflehnt, so wird es geschehen, dass er morgen über die ganze Gemeinde Israels zürnt. Wenn das Land, das ihr besitzt, unrein ist, so kommt doch herüber in das Land, das der Herr besitzt, wo die Wohnung des Herrn ist, und macht euch ansässig in unserer Mitte. Aber lehnt euch nicht auf gegen den Herrn und lehnt euch nicht auf gegen uns, indem ihr einen Altar baut, außer dem Altar des Herrn unseres Gottes. Ist nicht der Zorn Gottes über die ganze Gemeinde Israel gekommen, als Achan, der Sohn Serachs, etwas von dem Gebannten veruntreute? Und er ging nicht allein zugrunde in seiner Schuld. Was wir aus diesen Textabschnitten herausnehmen können, ist, dass hier eine Anschuldigung in den Raum gestellt wurde, ohne dass zuvor gefragt wurde, was die Motivation der betreffenden Person eigentlich gewesen ist. Das heißt, die Sorge war eigentlich die, dass wenn ihr das so oder so oder so macht in eurer Gemeinde, dann wird daraus Abgötterei und Unzucht entstehen. Das war eigentlich der Vorwurf, das war die Motivation, das, was dahinter steckt. Hier wird nicht berichtet in der Geschichte, dass sie hingeschickt haben, um sich zu erkundigen, dass sie zu ihren Brüdern geschickt haben und gesagt haben, hey, warum baut ihr eigentlich diesen Altar? Erklär mir doch mal, wie du das siehst. Lass mich doch mal verstehen, wie du diesen oder diesen Bibeltext liest, um es auf unsere heutige Zeit zu übertragen. Sondern hier wird uns berichtet davon, dass sie hinschickten, um zu verurteilen. Und genau hier drin liegt das Problem dieser ganzen Geschichte. Im Buch Patriarchen und Propheten heißt es, die Vertreter des Volkes versammelten sich in Silo und schlugen in der Hitze der Erregung und des Unmuts vor, die Schuldigen sofort mit Krieg zu überziehen. Aber unter dem Einfluss der Vorsichtigeren beschloss man, erst eine Abordnung hinzuschicken und von den 2,5 Stämmen eine Erklärung zu verlangen. Dazu wählte man 10 Fürsten aus jedem Stamm einen. An ihrer Spitze stand Pinhas, der sich schon beim Peor durch seinen Eifer ausgezeichnet hatte. Wie oft entstehen doch aus einfachen Missverständnissen ernstere Schwierigkeiten, sogar bei denen, die sich von durchaus schätzenswerten Beweggründen leiten lassen. Und welche unheilvollen Folgen können sie haben, wenn man es an der nötigen Höflichkeit fehlen lässt und keine Geduld hat? Die 10 Stämme dachten daran, wie Gott im Falle Achans ihre fehlende Wachsamkeit bei der Aufdeckung von Sünden getadelt hatte. Diesmal beschlossen sie, rasch durchzugreifen. Aber indem sie den damaligen Fehler zu vermeiden suchten, verfielen sie ins andere Extrem. Anstatt sich in freundlicher Weise erst zu erkundigen, tadelten und verurteilten sie ihre Brüder. Hätten Gads und Rubens Männer in derselben Art erwidert, wäre es zum Krieg gekommen. Es ist einerseits schon wichtig, dass man der Sünde gegenüber nicht gleichgültig ist, andererseits ist es wesentlich, harte Urteile und grundlose Verdächtigungen zu vermeiden. Das bedeutet für uns heute, fragen statt verurteilen. Die Bibel gibt uns einen klaren Auftrag und man kann es in 2 Punkte zusammenfassen. Wir sollen beurteilen, aber wir sollen nicht verurteilen. Und das ist der Unterschied, mit dem wir als Christen, aber nicht nur wir als Christen, sondern auch in der Welt Menschen zu kämpfen haben, mit der Neigung. Wir neigen dafür, für Dinge zu eifern, für Dinge zu kämpfen. Wir neigen, das, was wir sehen, vor unseren Augen als die Realität zu erkennen. Aber oftmals ist es eben ganz, ganz anders. Oftmals gibt es noch ein anderes Bild dahinter. Oftmals gibt es noch eine andere Facette, die es auch zu wissen gilt. Und hier im Fall dieser 2,5 Stämme war es sogar so, dass es komplett falsch war, was die 10 Stämme dort vermutet hatten. Wir lesen weiter. Viele verfahren sehr hart mit denen, die sich ihrer Meinung nach im Irrtum befinden. Sie selber sind aber beim geringsten Verweis äußerst empfindlich. Durch Tadel und Vorwürfe bringt man keinen von seinem verkehrten Standpunkt ab. Viele werden dadurch eher weiter vom rechten Weg gedrängt und verhärten sich gegen eine bessere Überzeugung. Freundlichkeit, Höflichkeit und Nachsicht helfen besser zurecht und decken eine Menge an Sünden zu. Die Klugheit der Rubeniter und ihrer Gefährten ist nachahmenswert. Obwohl sie den wahren Glauben aufrichtig zu pflegen suchten, wurden sie falsch beurteilt und hart zurechtgewiesen. Trotzdem bekundeten sie keine Empfindlichkeit. Höflich und geduldig hörten sie sich die Vorwürfe ihrer Brüder an, ehe sie sich zu verteidigen suchten. Dann erst erklärten sie ausführlich ihre Beweggründe und bewiesen damit ihre Unschuld. So wurde die missliche Lage, aus der so ernsten Folgen zu entstehen drohten, freundschaftlich geklärt. Das bedeutet, unser Verhalten, mein Verhalten, dein Verhalten entscheidet darüber, ob Krieg entstehen kann oder nicht. Wie ich in Situationen umgehe, entscheidet ganz klar darüber. Und ich kann mich erst erinnern, vor einiger kurzer Zeit hatte ich mein Auto geparkt bei uns im Weg. Wir haben so eine Wendeplatte und dort konnte ich nicht parken, weil alles vollgeparkt war. Und ich habe dann die Straße hochgeparkt, wo kein Parkverbot war, habe dann aber aus Versehen die Mülltonne eines Nachbarn zugeparkt, sodass der Müllwagen am nächsten Morgen kam, seine Tonne nicht geleert hatte und er war schon ziemlich verärgert, weil er dort über viele Jahre hinweg immer wieder auch schlechte Situationen erlebt hat und Unmut erlebt hat. Und er hat mir ziemlich deutlich, mit ziemlich klaren Worten gesagt, was er von dieser ganzen Situation gehalten hat. Und mich hat es auch erst etwas geärgert, weil dort ja kein Parkverbot war an der Stelle, wo ich geparkt habe. Aber ich habe versucht, in dieser Situation ruhig und gelassen zu bleiben. Und ich habe gemerkt, wie dadurch sogar sein Aufgebrachtsein sich zum Positiven verändert hat. Und ich habe ihm noch versucht, etwas vorzuschlagen, wie wir die Situation gemeinsam lösen können. Um jetzt aber zu verstehen, was die eigentlichen Fehler waren in dieser ganzen Geschichte, müssen wir noch etwas ins Detail gehen. Und zwar möchte ich mir mit euch anschauen, was die Motivation und die Fehler dieser beiden Parteien waren. Was war jetzt die Motivation? Und ihr könnt es verfolgen auf der Folie, dieser 2,5 Stämme. Ihre Motivation war, dass sie einen großen und weithin sichtbaren Altar gemeinsam gebaut haben. Sie taten es aus Besorgnis, dass sie die Gemeinschaft des restlichen Stämme verlieren könnten. Und sie taten es eigentlich aus der Motivation heraus, dass sie das als Zeichen aufrichten, damit man niemals vergessen sollte, dass diese beiden Stämme, also diese 2,5 Stämme und die restlichen Stämme des Volkes Israel zusammengehörten. Sie taten es, damit der Altar ein Zeuge zwischen ihnen sei. Und sie taten es definitiv nicht aus der Motivation heraus der Abgötterei, dass sie irgendwas Falsches tun wollten, was Schlechtes, dass daraus etwas Fehlerhaftes entstehen sollte. Was war jetzt die Motivation der restlichen Stämme? Ihre Motivation war, dass sie davor Angst hatten, dass sie wieder in die Situation um Achan geraten konnten, dass einige von ihnen Abgötterei betreiben würden und dadurch ein großer Teil des Volkes Strafe erleiden würden. Das heißt, eigentlich war die Motivation sowohl der 2,5 Stämme als auch der restlichen 10 Stämme eine gute Motivation. Eigentlich wollten sie beide das Gleiche. Eigentlich wollten beide das Gute. Aber die Angst hat sie in ein Extrem verführt, in der sie falsch reagiert haben. Was waren jetzt die Fehler des Volkes Israel? Wenn wir gemeinsam lesen Josua 22, Vers 11, dann sehen wir dort, dass die Söhne Israels Sagen hörten. So heißt es in der Bibel. Die Söhne Israel hörten Sagen. Das heißt nicht, dass sie dort das selber erlebt haben. Das heißt nicht, dass sie hingegangen sind, sondern sie hörten Sagen. Und das ist häufig ein Problem zwischen uns. Häufig ist das ein Problem, wo wir gemeinsam nicht miteinander reden, sondern übereinander reden. Und wenn wir übereinander reden, erhöht sich die Quote der Fehler und der Falschinformationen. Sie hörten es richtig, aber sie interpretierten es falsch. Sie haben schon gehört, was dort eigentlich war, aber ihre Interpretation war eine falsche. Und sie verglichen es mit einer Situation in der Vergangenheit, die aber eigentlich eine ganz andere war, als sie es heute der Fall war. Und was noch hinzukommt, dass sie die Abgesandten, ihre Brüder, ganz selbstverständlich für schuldig hielten. Sie machten ihnen so heftige Vorwürfe. Das heißt, die Motivation oder das Verhalten war, dass man erst einmal etwas Schlechtes unterstellt hat und nicht etwas Gutes. Es war fehlende Höflichkeit, fehlende Geduld war dort das Problem. Tadel, Verurteilung, ohne vorher nachzufallen. Man könnte auch sagen, sie sind in ein Extrem verfallen. Das bedeutet, so oft kämpfen wir eigentlich für die gleiche Sache, sei es in unseren Kirchengemeinden, sei es in unseren Ehen, in unseren Familien, am Arbeitsplatz. Eigentlich haben wir so oft das gleiche Ziel, für das wir streben, für das wir kämpfen. Aber wir merken dann, dass wir uns von Situationen in die Irre leiten lassen und dadurch, dass wir falsch Dinge unterstellen oder falsch interpretieren, Streit und sogar Krieg entstehen kann. In Josua 22, Vers 31 heißt es dann, Pinhas, der Sohn Eleasas, der Priester, sprach zu den Söhnen Rubens, den Söhnen Gads und den Söhnen Manasses, heute erkennen wir, dass der Herr in unserer Mitte ist, weil ihr mit dieser Tat keine Untreue an dem Herrn begangen habt. Nun habt ihr die Kinder Israels aus der Hand des Herrn errettet. Das heißt, Pinhas selber sagt, ihr habt nicht gesündigt, sondern das, was ihr getan habt, war in Ordnung. Und er sagt noch viel mehr, wenn ihr euch nicht so positiv verhalten hättet, sondern wenn ihr auf unsere Aggression mit Aggression reagiert hättet, dann hätten wir heute Sünde auf uns gebracht. Wir hätten uns heute an euch versündigt, weil wir gegen euch gekämpft hätten, obwohl wir gar nicht genau wussten, was wir da tun. Vers 33, dort heißt es, die Sache war recht in den Augen der Söhne Israels und die Söhne Israels lobten Gott und sagten nicht mehr, dass sie gegen jene zum Krieg ausziehen wollten, um das Land zu verderben, in dem die Söhne Rubens und die Söhne Gads wohnten. Das bedeutet, von ihrem einzigen Kriegsversuch sind sie abgekommen und haben angefangen, Gott gemeinsam zu loben. Und wenn wir uns diese Verse so anschauen und aus christlicher Perspektive betrachten, dann geht es ja darum, dann sagt das Wort Gottes ja, sie werden euch daran erkennen, dass ihr Liebe untereinander habt. Und das Wort Liebe ist so ein Wort, was man natürlich mit sehr viel füllen kann. Und als Christen wissen wir, dass wir es nur mit dem biblischen Verständnis von Liebe füllen können. Aber die Bibel sagt uns, sie werden daran erkennen, dass ihr Liebe untereinander habt, dass wir Einheit untereinander haben. Das, was uns aber trennt, ist der Krieg, der Streit und die Sünde. Das soll nicht bedeuten, dass es in unseren Kirchengemeinden oder in unseren Ehen, in unseren Familien nicht auch falsche Situationen geben kann. Hier war es so, dass die 2,5 Stämme tatsächlich nichts falsch gemacht haben. Natürlich gibt es auch Situationen, wo Menschen auch Dinge falsch machen. Und diese muss man auch beim Namen nennen. Und dort darf man auch um des lieben Friedens willen auch nicht einfach die Sünde zudecken. Aber selbst in diesen Situationen kommt es darauf an, wie wir miteinander umgehen. Denn, das haben wir gelesen eingangs in den Worten aus dem Buch Patriarchen und Propheten, dass das Tadeln niemanden zur Umkehr führt. Und so bedeutet es für uns eigentlich ganz praktisch, dass wir uns überlegen müssen, wie gehen wir miteinander um? Wie reagieren wir aufeinander? Weil das, wie wir reagieren, ob das Verhalten meines Gegenübers nun falsch ist oder ob es richtig ist, das sei erstmal völlig dahingestellt. Aber wie gehen wir miteinander um? Denn das, wie ich mit dir oder du mit mir umgehst, das entscheidet darüber, was aus dieser Situation wird. Und es gibt dort ja viele Sprichwörter. Dräng den Hund nicht in die Ecke, sonst wird er dich beißen. Und viele andere auch. Das bedeutet, mein Umgang miteinander entscheidet darüber, wie eine Person etwas aufnehmen kann und was aus dieser Situation heraus resultiert. Ich weiß nicht, ob du das griechische Wort für Krieg kennst. Vielleicht ist es dem einen oder anderen bekannt. Das griechische Wort für Krieg bedeutet Polemos. Und dieser Begriff kommt dem einen oder anderen wahrscheinlich von uns bekannt vor, weil hieraus der Begriff für uns, unserem heutigen Sprachgebrauch, der Begriff der Polemik abgewandt ist. Und der ist für uns doch, denke ich, sehr bekannt. Wie können wir diesen Begriff definieren? Schauen wir uns einmal die Folie an. Polemik bezeichnet einen meist scharfen Meinungsstreit im Rahmen politischer, literarischer oder wissenschaftlicher Diskussionen. Ziel ist, die eigene Meinung auch dann durchzusetzen, wenn sie sachlich nicht oder nur teilweise mit der Realität übereinstimmt. Polemisieren heißt, gegen eine bestimmte andere Ansicht zu argumentieren. Der Polemiker sucht nicht zwingend den Konsens, sondern versucht in rhetorischem Wettstreit seinen Argumenten zum Durchbruch zu verhelfen. Kennzeichen von Polemik sind oft scharfe und indirekte Äußerungen, teilweise auch persönliche Angriffe. Häufig wird mit den Mitteln der Übertreibung, der Ironie und des Sarkasmus gearbeitet oder vom Strohmann-Argument Gebrauch gemacht. Gelegentliches Ziel ist das Demaskieren eines Opponenten in Glaubens- und Meinungsstreit. Wenn wir uns diese Verse, diese Zeilen so durchlesen, dann können wir doch eigentlich vieles aus unserem Alltagsleben dort wiedererkennen, oder? Ist es nicht so, dass wir oftmals, wenn wir in eine Auseinandersetzung geraten, selbst dann versuchen, unsere Sache durchzubringen, wenn wir sogar genau wissen, dass sogar zumindest vielleicht ein kleiner Teil oder aber auch ein bisschen mehr falsch davon ist? Ist es nicht so, dass wir mit allen Mitteln versuchen, oftmals im Streit unseren Standpunkt durchzubringen? Ist es nicht so, dass wir sehr, sehr gerne diese Mittel der Übertreibung benutzen? Viele haben gesagt, dass du, alle haben gesagt, dass du, jeder Mensch auf dieser Welt, in diesem Universum sieht das anders als du? Ist es nicht so, dass wir als Menschen oft dazu neigen, diese kriegerische Wortführung zu verwenden? In dem Buch Patriarchen und Propheten heißt es weiter: Auch unter falscher Anklage können diejenigen, die im Recht sind, ruhig und besonnen bleiben. Gott kennt all das, was Menschen missverstehen und falsch deuten. Darum dürfen wir unsere Sache getrost in seine Hände legen. So gewiss wie er Achans Schuld heimsuchte, wird er jene rechtfertigen, die ihr Vertrauen auf ihn setzen. Wenn der Geist, wen der Geist Christi treibt, der besitzt jene Nächstenliebe, die langmütig und freundlich ist. Gott will, dass unter seinem Volk Eintracht und Liebe herrschen. Unmittelbar vor seiner Kreuzigung betete Christus darum, dass seine Jünger eins seien, wie er mit dem Vater eins ist, damit die Welt glaube, dass Gott ihn gesandt habe. Die Wirkung dieses wunderbaren, ergreifenden Gebets reicht durch die Jahrhunderte bis in unsere Zeit. Denn seine Worte lauteten: Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Diese Einheit zu erreichen, sollte unser ständiges Ziel sein, ohne dabei auch nur einen Wahrheitsgrundsatz aufzugeben. Das ist der Beweis unserer Jüngerschaft. Jesus sagte: Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Und der Apostel Petrus ermahnt die Gemeinde: Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern dagegen segnet, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbet. Wir sehen oftmals in unserem Leben, dass wir reagieren aufgrund der Angst, etwas zu verlieren oder dass etwas falsch laufen könnte oder etwas nicht so laufen könnte, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das ist auch ganz normal, weil der Mensch dazu neigt, auf sich selber und auf seinen Leben einzig und allein zu schauen. Wir reden zwar oft davon, dass wir über das Gemeinwohl unserer Familie, unserer Gemeinde uns Sorgen darum machen. Aber oftmals sind wir getrieben durch unsere eigenen Ängste, durch unsere eigenen Sorgen, durch unsere eigenen Erfahrungen. Natürlich ist es nicht bei jedem Menschen, natürlich pauschalisiere ich hier so. Aber wenn wir in die Geschichte reinschauen von den 2,5 Stämmen und den restlichen Stämmen des Volkes Israel, dann sehen wir genau, dass es genau das Problem war. Das Problem war, dass dort zwei Gruppen waren und die beide meinten es eigentlich gut. Beide meinten es gut. Die einen wollten Gott in den Mittelpunkt stellen. Sie wollten nie verlieren die Gemeinschaft mit ihren Brüdern. Und die anderen dachten, dass sie gerade die Gemeinschaft verlassen. Und das Ganze gipfelte darin, dass sie nicht auf rechte Art und Weise miteinander kommuniziert haben. Und überlegt euch mal, welches Bild hier im Buch Patriarchen und Propheten gewählt wird. Das Bild, was wir hier sehen, ist, dass Jesus kurz vor seiner Kreuzigung für seine Jünger betet. Und jetzt überlegt einmal, haben seine Jünger falsch reagiert bei der Kreuzigung Jesu? Also wenn nicht dann, wann sonst? Sie haben ihn verleugnet, sie sind davongelaufen, sie waren enttäuscht, sie hatten das nicht verstanden, die Lektionen, die er sie vorher gelernt hatte. Wenn Jesus einen Grund hatte, auf seine Jünger sauer zu sein oder enttäuscht von ihnen zu sein, dann wohl doch zu dieser Situation, wo er wirklich, wirklich von allen verlassen worden ist. Aber Jesus betete hier für sie. Und er betete für sie und wollte, dass sie eins sind, weil er nicht wollte, dass der Streit zwischen ihnen steht, sondern er wollte diese Einigkeit zwischen ihnen wiederherstellen. Und er wusste, dass das nur geschehen kann, wenn er wirklich im Gebet für sie ringt. Denn er wusste, dass sie es aus ihrer menschlichen Kraft niemals allein heraus schaffen werden. Und diese Einheit zu erreichen, so hat uns dieses Zitat, was wir eben gelesen haben, gezeigt, ist das höchste Ziel. Warum ist Einheit das höchste Ziel? Warum ist die Einheit das Wichtigste auf dieser Erde? Wenn wir nicht eins sind, sondern voneinander getrennt sind, Trennung ist mit Sünde gleichzusetzen. Einheit bedeutete im Himmel, dass alle Gott den Vater angebetet haben. Und dann kam die Trennung durch den Fall Luzifers, durch den Fall Satans. Dann kam die Trennung. Und durch diese Trennung kam die Sünde. Somit kam durch die Trennung die Sünde auf unsere Erde. Das heißt, nur wenn wir eins sind, können wir als Christen auf dieser Erde den Missionsauftrag ausfüllen, den Gott uns aufgegeben hat und ihn auch zur Vollendung bringen. Und das Schöne ist, wie wir es ja auch in dem Zitat gelesen haben, hier geht es nicht darum, Kompromisse zu machen, keinenfalls, sondern es geht darum, klar zum Wort zu stehen. Aber es geht eben darum, nicht ins andere Extrem zu verfallen. Und leider sehen wir allzu oft in unseren Kirchengemeinden so einen sogenannten heiligen Krieg, wo um scheinbar gute Dinge gekämpft wird, scheinbar die richtigen Argumente zu haben, aber doch es sich darin verfehlt, dass es dann zugrunde geht, wie sich dort falsch verhalten wird. Und das ist der Punkt, vor dem wir uns bewahren und behüten müssen. Ob es nun berechtigt ist, meine Anschuldigung oder nicht. Die Frage ist, wie gehen wir miteinander um? Weil das entscheidet darüber, über den Ausgang der Sache. Möge uns unser Gott und Heiland dabei helfen, dass wir nicht zu Leuten werden, die mit unlauteren Mitteln kämpfen, sondern dass wir im Vertrauen auf unseren Herrn alle Schwierigkeiten und Sorgen angehen, dass wir nicht unterstellen, sondern dass wir selber mit den Menschen reden und selber nachfragen. Möge Gott uns dabei helfen, möge er uns darin segnen. Und wir werden erleben, selbst wenn wir Unterschiedlichkeiten haben, sei es bei uns in unserer Familie, mit unseren Familienangehörigen, sei es in der Gemeinde, sei es am Arbeitsplatz, wir werden erleben, wenn wir unsere Grundeinstellung unseren Mitmenschen gegenüber ändern, dann werden wir erleben, wie sich Dinge zum Positiven verändern werden. Wenn wir dabei bleiben, dass wir verurteilend sind, dass wir angreifend sind, dass wir kämpferisch sind, dann werden wir erleben, dass die Fronten sich verhärten. Und somit liegt es in unserer Hand, wie der Ausgang des Krieges ist. Möge Gott uns darin reichlich segnen, auf dass wir zu Friedensstiftern werden und auf dass wir, ein jeder Einzelne von uns, zu dieser Einheit, zu der Gott uns berufen hat, auch beitragen. Amen. Ich möchte noch gerne beten. Unser himmlischer Vater, hab Dank, Herr, für deinen reichen Schatz, dein Wort, den Segen, den du uns ausschüttest durch dein heiliges Wort. Ich bitte dich und lade dich ein, lieber Gott, dass du einem jeden Einzelnen von uns hilfst, dass wir uns nicht in die Irre leiten lassen durch unsere menschlichen Ansichten, durch unsere falschen Vorstellungen, sondern dass wir uns leiten lassen, selbst wenn wir Dinge sehen, die nicht in Ordnung sind, dass wir uns leiten lassen durch deinen Geist, dass wir nicht an falscher Stelle eifern und in den Krieg ziehen, sondern dass wir Friedensstifter sind, die nachfragen, die das Gespräch suchen, die versuchen, zum Positiven zu wirken, die versuchen, selbst wenn jemand vom rechten Weg abgekommen ist, dass wir ihn motivieren, wieder auf die rechte Bahn zu kommen, dass wir zwar beurteilen, aber nicht verurteilen. Mögest du uns darin segnen, denn unsere menschliche Natur, die immer wieder zur Sünde neigt, widerstrebt diesem Verhalten. Aber wir wissen, Herr, in deiner Kraft ist uns all das möglich. Hab du Dank dafür in deinem Namen, Jesus. Amen.